Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Stefanie Rode und mit dieser Frage.
Sagt Ihnen der kategorische Imperativ noch irgendwas?
Mm-mm. Oh nee.
Kann sein, nee. Auf gar keinen Fall.
Ja, gerade ich nicht, aber ich habe den auch schon gelesen.
Dass man seinen eigenen Verstand sich bedienen soll.
Also wie wir uns verhalten sollen nach bestimmten Regeln, Paradigmen.
Dass wir alle irgendwie mündig sind, wir sind selbstständig, aber wir können gleichzeitig auch als Kollektiv zusammenarbeiten und uns an geteilten Normen und Werten orientieren.
Wir haben dann als Kinder gesagt, wenn du nicht willst, was man dir tut, dann füg's auch keinem anderen zu. Das war so die kindliche Variante davon.
Na, das ist so ein bisschen wie die goldene Regel. Also, dass Dinge erst dann sinnvoll sind zu tun, wenn sie einer allgemeingültigen Regel folgen.
Du sollst so handeln, dass das irgendwie so ein allgemeines Gesetz werden kann.
Das war ein Handlungsgesetz, dass man nur nach der Maxime handeln soll, nach der man von ihr erwollen würde, dass sie auch zum allgemeinen Gesetz wird.
Und würden Sie sagen, das ist immer noch wichtig, so als Grundprinzip?
Selbstverständlich für Humanismus, Mitmenschlichkeit müssen wir uns wirklich wieder mehr darauf besinnen und nicht überall irgendwo ungefiltert Aggressionen rauslassen, weil man das kann.
Der kategorische Imperativ ist sicherlich eines der Grundwerke, auf dem wir unsere heutige Gesellschaft aufgebaut haben.
Es wirkt für mich dogmatisch. Und das ist auch etwas, was ich so ein bisschen kritisch sehe, gerade aktuell.
Ja, schon ein bisschen Quatsch halt auch, ne? Naja, weil es halt ein universalistischer Anspruch ist, aber glaube ich nicht dran.
Also, der kategorische Imperativ von Immanuel Kant ist vielen ein Begriff, auch wenn nicht alle von der Idee an sich überzeugt sind, wie wir ja gerade gehört haben. Am 22. April jährt sich der Geburtstag dieses Philosophen zum 300. Mal und zur Feier des Tages entkorken wir erstmal eine ganz besondere Flasche.
Die philosophische Flaschenpost.
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Von wem stammt das Zitat?
Das Zitat ist von Immanuel Kant, dem unbestritten bedeutendsten Philosophen der Neuzeit, dessen 300. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern. Der Satz steht so in Kants wahrscheinlich meistgelesenem Werk zur Moralphilosophie, der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von 1785. In leicht variierter Form steht er aber auch in anderen Stellen seines Werks.
Wie war es gemeint?
Der Satz bringt die wahrscheinlich berühmteste Idee der kantischen Moralphilosophie auf den Punkt, den sogenannten kategorischen Imperativ. Ein Imperativ für Kant ist im Allgemeinen ein Satz, der ein Sollen formuliert, also eine Handlungsanweisung. Die meisten Imperative, mit denen wir zu tun haben, sind bedingte Imperative. Das bedeutet, dass das Sollen hier abhängig gemacht wird von einem bestimmten Zweck oder Ziel, das man erreichen will. Wenn du gesunde Zähne haben willst, dann solltest du wohl die Zähne putzen. Ein moralisches Sollen ist für Kant aber ein Sollen anderer Art. Mit Moral haben wir es nur dann zu tun, meint Kant, wenn das Sollen, um das es hier geht, unbedingt ist. Kant nennt das kategorisch. Es handelt sich also um ein Sollen, das einen absolut zu einem bestimmten Handeln oder einem bestimmten Unterlassen verpflichtet. Ein Sollen, das alle Menschen bindet, und zwar unabhängig von Zeit und Ort oder von persönlichen Umständen. Und da gibt es für Kant nur eine mögliche Quelle, und das ist die Vernunft. Und die Vernunft ist das Vermögen, sein eigenes Handeln überlegt, reflektiert, durch Gründe zu bestimmen. Sich also selbst zu fragen, was zu tun richtig ist, und dann entsprechend zu handeln. Der entscheidende Punkt ist nun, dass Kant meint, dass die Vernunft in allen Menschen die gleiche ist. Und sie verpflichtet jedes Vernunftwesen einfach nur, weil es ein Vernunftwesen ist. Das heißt, die Vernunft verlangt von uns, das Handeln nach solchen Regeln, Kant nennt das Maximen, die zugleich eine Regel für jedes andere Vernunftwesen, also mit anderen Worten, ein Gesetz für alle Vernunftwesen sein könnte und als solche auch von jedem Vernunftwesen akzeptiert werden würde. Und in diesem einen Satz ist der Kern von Kants Moralphilosophie vollständig enthalten.
Was sagt es uns heute?
Ich glaube, der kategorische Imperativ der war, ist und wird sein. Das liegt auch daran, dass Kant gar nicht beansprucht, mit dieser Formel etwas Neues entdeckt zu haben. Er beansprucht nur etwas, was im Grunde alle wissen, also ein Stück gesunden Menschenverstand, auf eine klare, hieb- und stichfest begründete Formel gebracht zu haben. Eine ganz tiefsitzende und auch kulturübergreifend begründbare Intuition, was Fairness oder Gerechtigkeit ist. Es ist moralisch nicht okay, für sich selbst Ausnahmen von Regeln in Anspruch zu nehmen, denen man alle anderen unterwerfen will. Die Regeln müssen für alle gelten oder für alle gelten können. Und so gesehen ist der kategorische Imperativ nicht zufällig bis heute immer wieder aufgegriffen worden und variiert worden, in der Diskursethik von Jürgen Habermas oder auch in der Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls. Es ist aber auch klar, dass der kategorische Imperativ uns nicht alles sagt, was wir für eine vernünftige Moralphilosophie brauchen. Diese Regel, die ist ja rein formal. Die sagt uns ja gar nicht inhaltlich, was zu tun richtig oder falsch ist, sondern sie gibt uns nur eine Prüfinstanz, mit der wir unsere Maximen testen können. Aber woher kommen denn diese Maximen? Woher kommen unsere Intuitionen darüber, was richtig und was falsch ist? Es sieht also zweifelhaft aus, ob wir wirklich, so wie Kant dachte, von allen lebensweltlichen Zusammenhängen, von Traditionen und Gemeinschaften, auch von körperlichen Bedürfnissen und Vorlieben abstrahieren können. Also, ich denke, wir werden die Idee des kategorischen Imperativs immer an Bord haben, aber sie wird uns nie allein ganz ans Ziel bringen.
So der Philosoph David Lauer über den kategorischen Imperativ. Wir wollen heute der Frage nachgehen, wie können uns Kants politische Ideen weiterhelfen in der jetzigen Situation? Und bei mir im Studio darf ich Arndt Pollmann begrüßen. Er ist Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Adi-Salomon-Hochschule in Berlin. Und er forscht vor allem auf den Gebieten der politischen Philosophie der Menschenrechte und der Moralphilosophie, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Menschenrechte und Menschenwürde zur philosophischen Bedeutung eines revolutionären Projekts. Und lange war ja dieses revolutionäre Projekt auf dem Siegeszug, nun aber gerät es immer mehr unter Druck, nicht nur durch autoritäre Staaten und Völkerrechtsbrüche. Und Pollmann legt in diesem Buch eben wunderbar dar, warum Kants Ideen heute noch so relevant sind und wie man sie auch weiterentwickeln könnte. Hallo Herr Pollmann, schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag, Frau Rohde. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Wir haben ja gerade schon einige Gedanken gehört zum kategorischen Imperativ. Wie ist das denn für Sie im Alltag? Ist diese doch sehr abstrakte Formel für Sie wichtig?
Ja, wenn es nicht nur ein abstraktes philosophisches Prinzip sein soll, über das sich dann Kant-Forscherinnen und Forscher jahrhundertelang beugen, dann braucht man im Alltag so eine Art Faustformel, mit der man sich das übersetzen kann. Und auf die Gefahr, jetzt sagen wir mal gröbster Vereinfachung hin, ohne dass die Kantianerinnen über mich herfallen werden, aber ich übersetze mir das im Alltag immer so mit der Frage, was, wenn alle das täten? Was, wenn alle das täten? Nehmen wir mal kurz drei Beispiele. Also, Sie überlegen, zu einer Notlüge zu greifen oder ohne Fahrschein U-Bahn zu fahren oder eine Studentin überlegt, das Seminar zu schwänzen. All dies ist möglich, aber ist es vernünftig? Was, wenn alle das täten, nicht? Also wenn alle ständig zu einer Notlüge greifen würden, würde sich vermutlich unsere Gesellschaft so verändern, dass wir skeptischer werden, ob uns unser Gegenüber noch die Wahrheit sagt. Und je mehr Lügen im Spiel sind, umso skeptischer werden wir. Und eines Tages wird so die Notlüge unmöglich werden, weil das Gegenüber sowieso nicht mehr davon ausgeht, dass man ihm die Wahrheit sagt. Wenn hinreichend viele Menschen den Fahrpreis nicht begleichen, werden die Fahrpreise teurer werden. Aber irgendwann wird die U-Bahn morgens nicht mehr aus dem Depot kommen. Dann wird das sogenannte Schwarzfahren unmöglich. Oder ein letztes Beispiel für meine Studentinnen und Studenten, falls sie zuhören mögen. Ja? Also ein Seminar findet nur statt, solange hinreichend viele Studierende anwesend sind. Und wenn man schwänzt, das ist natürlich möglich, ja, dann nutzt man immer gewissermaßen aus. Ja? Das nennen wir Moralphilosophen und Philosophen das moralische Trittbrett fahren, nicht? Dann nutzt man gewissermaßen aus, dass es genügend in Anführungszeichen Dumme gibt, die den Betrieb aufrechterhalten. Und das muss man sich fragen, ist das vernünftig?
Also das ist für Sie auch weiterhin eine bedeutsame Formel, die Sie dann sozusagen übersetzen für sich. Lassen Sie uns ein bisschen genauer schauen auf das Verhältnis von Ethik und Recht bei Kant. Vor allem möchten wir da ja heute sprechen über das Spätwerk von Kant. Und vielleicht können wir zum Einstieg gemeinsam nachvollziehen, wie diese moralphilosophische Überzeugung zusammenhängt mit Kants Nachdenken über politische Zusammenhänge, über das, was wir heute die internationalen Beziehungen zum Beispiel nennen.
Ich glaube, man muss sich zunächst einmal davor hüten, zu glauben, dass Kant, wenn er die Unterscheidung von Ethik und Recht macht, die Aufgabe des Rechts oder auch der Politik oder des Staates darin sieht, Menschen zu sittlich oder ethisch guten Menschen zu machen. Der Staat, die Politik muss vielmehr damit rechnen, dass der Mensch, wie es so schön bei Kant heißt, das Zitat ist berühmt, aus krummem Holze gemacht ist, aus dem nichts Grades werden kann. Ethik ist sicher bei Kant sowas, ich würde mal sagen, wie eine Dehnübung. Also ein krummes Stück Holz dehnt sich in eine gewisse Gradlinigkeit, okay. Aber sie kriegen das auch durch Ethik und schon gar nicht durch Recht und Politik wirklich gerade gemacht. Die Ethik selbst, das gute Handeln, das sittlich sozusagen rechtschaffene Handeln kann nicht durch Recht erzwungen werden. Recht und Politik, der Staat, auch die internationalen Beziehungen müssen so gestaltet werden, dass, wie Kant sagt, sie auch für ein Volk von Teufeln funktionieren.
Und lassen Sie uns da dann genauer reinschauen, weil es gibt ja diesen Text mit dem Titel Zum ewigen Frieden. Das ist ein ganz kurzer Text, der aber eine ganz lange Wirkungsgeschichte entfaltet hat. Und dieser Titel, der klingt erstmal gar nicht witzig, aber mit dem hat Kant ja durchaus schon Humor bewiesen und gleichzeitig auch gezeigt, der Name, der ist hier Programm, oder?
Richtig, also Sie deuten es schon an. Also Kant ist ja in der philosophischen Ideengeschichte nicht gerade als Witzbold sozusagen bekannt, aber das ist schon ganz amüsant, denn im Vorwort deutet er an, dass er den Titel zu dieser Schrift von einem Spaziergang hat, und zwar einem Spaziergang über einen Friedhof, einen Kirchhof. Und am Ausgang dieses Friedhofs oder Kirchhofs stand ein Gasthaus, in dem, nehme ich an, ja, nach den Beerdigungen der Leichenschmaus stattfindet. Und dieser Gasthof hieß Zum ewigen Frieden. Und daraus lässt sich ableiten, dass, wenn Kant dieser Schrift über die zukünftige Gestaltung internationaler Beziehungen diesen Titel gibt, Zum ewigen Frieden, der ja zunächst einmal ja ein bisschen pathetisch, vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber jetzt, wenn man diese Information hat, auch ein wenig ironisch klingt, sich die internationalen Beziehungen der Zukunft als eine groß angelegte Friedhofsruhe vorstellt. Ja, eine Friedhofsruhe, die sich aber gewissermaßen, und dann wird es ernst, doch sozusagen gewiss bleibt der vielen Opfer, Toten, Gräber, die die international verheerenden Kriege der Zeit und der Vergangenheit mit sich gebracht haben.
Und da sind wir ja genau schon bei diesem Spannungsverhältnis von der Realität, der Empirie und dem, was in dem Entwurf passiert, was er skizziert, seine Vision. Weil natürlich Kant auch schon klar war, dass Friede kein Naturzustand ist. Also dass Friede immer mühsam gestiftet werden muss. Und Kant hat diesen Text ja 1795 geschrieben, also kurz nach der Französischen Revolution, noch vor den großen napoleonischen Feldzügen nach Spanien, nach Russland, in einer Welt, die eigentlich geprägt war von Eroberung, von Kriegsführung, von Heldentum, die berauscht war davon. Da setzt sich Kant hin, schreibt ein Werk nicht etwa über den Krieg, sondern über den Frieden. War das damals vielleicht sogar utopischer und weiter weg von der Realität, als es heute ist, wenn man über die Idee eines ewigen Friedens spricht, angesichts von Kriegen in der Ukraine und in Gaza?
Ja, vor 2-3 Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, das war sehr viel utopischer, als es heute ist, wenn man diesen Text liest. Jetzt mit nunmehr so seinen 2 fürchterlichen Kriegen, die uns tagtäglich auch in den Medien beschäftigen. Es sind natürlich viel mehr Kriege auf dieser Welt, aber mit dem Ukraine-Krieg und dem Krieg in Gaza stehen uns jetzt so 2 Konflikte, die auch hier viel diskutiert werden. Im Mittelpunkt wirkt es erneut ungeheuer utopisch. Wenn ich jetzt Historiker wäre, dann würde ich vermutlich darauf hinweisen, dass Kant diese Schrift geschrieben hat, sozusagen im Anschluss irgendwann an die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Preußen und Frankreich. Aber lassen Sie es mich ein bisschen genereller vielleicht gerne formulieren. Wir haben es weltpolitisch 1795 mit einer Zeit zu tun, im Nachgang des Westfälischen Friedens und des Dreißigjährigen Krieges. Und die Welt beginnt schon zu entdecken, und auch die Völker dieser Welt entdecken langsam, dass es ungeheuer aufwendig, ungeheuer teuer ist und ungeheuer viele Opfer bringt, Kriege zu führen, nicht? Und insofern besteht auch international schon ein Bedürfnis, aus diesen kriegerischen Auseinandersetzungen in sowas wie eine internationale Ordnung überzugehen. Und der Westfälische Frieden ist einer der großen Meilensteine der Völkerrechtsentwicklung. Und vielleicht Und das nur ganz kurz zu umreißen. Es sind im Wesentlichen zwei Prinzipien, auf die man sich seit 1648 geeinigt hat. Das eine ist die zwischenstaatliche oder internationale Autonomie von Staaten. Jeder Staat hat das Recht, für sich selbst Entscheidungen zu treffen, Bündnisse einzugehen, nicht von anderen verschenkt oder einfach zur Konkursmasse gemacht zu werden. Und zum anderen sozusagen das Versprechen, sich nicht gegenseitig in innere Angelegenheiten einzumischen. Und auch wenn es beim Lesen dieser Schrift noch nicht deutlich ist, die Entwicklung, die sich nach dieser Schrift zum ewigen Frieden auch auf völkerrechtlicher Ebene ergibt, und vielleicht kommen wir darauf später auch noch zu sprechen, bricht im Grunde mit diesen beiden Prinzipien auf jeweils eigentümliche Weise.
Kant wählte ja ganz bewusst die Struktur eines völkerrechtlichen Vertrags. Also so ist dieser Text geschrieben. Man kann sagen, the medium is the message. Also Frieden muss im Geiste des Vertrages gefunden und auch gesichert werden langfristig. Inwiefern hat dieser Text in genau dieser Form, also in Form eines völkerrechtlichen Vertrags, das 20. Jahrhundert geprägt, vermutlich wie kaum ein anderer Text?
Ich habe mir sagen lassen von Historikerinnen und Historikern, dass das nach Art eines Friedensvertrages formuliert und aufgebaut ist. Das kann ich jetzt nicht wirklich bestätigen, weil ich diese historischen Quellen und Dokumente und Friedensverträge der damaligen Zeit nicht kenne. Aber der Text hat eine sehr eigentümliche Form, besteht zunächst aus drei Präliminarartikeln, dann folgen drei Definitivartikeln, dann folgt ein geheimer Zusatz und noch weitere Zusätze. Das klingt erstmal, das hat eigentlich nichts mit einem herkömmlichen philosophischen Text zu tun. Zumindest, das ist der wichtigste Teil, diese ersten beiden Teile mit den Artikeln, ja, verweist uns nochmal zurück auf den Titel der Schrift zum ewigen Frieden. Man kann das zumindest so deuten, ja, dass die fünf sogenannten Präliminarartikel, also von denen es heißt, es Friedensverträge nicht ohne geheime Vorbehalte getroffen werden dürfen, dass Staaten keine Verfügungsmasse sind, dass stehende Heere möglichst aufhören sollen und so weiter, zu verstehen sind als die notwendigen Voraussetzungen dafür, dass aus einem kriegerischen Dauerzustand überhaupt so etwas wie Frieden wird. Und die sogenannten Definitivartikel, die fügen jetzt dem Frieden gewissermaßen die Ewigkeit hinzu. Also wenn diese Definitivartikel, und über die sollten wir vielleicht jetzt auch noch ein bisschen im Einzelnen sprechen, beachten würde, wenn die erfüllt wären, die Bedingungen, die dort genannt sind, dann bestünde eine gewisse Aussicht darauf, dass aus einem immer prekären, durch Friedensverträge geschlossenen Friedenszustand so etwas wie ein dauerhafter Frieden werden würde.
Und was sind denn diese Grundbedingungen dafür, dass das passiert?
Es sind im Wesentlichen drei Grundbedingungen, die man eben auf die einzelnen Definitivartikel verteilen kann. Und Kant behauptet im ersten Schritt nicht, dass aus Staaten, die bislang noch keine republikanischen Staaten sind, Republiken erst noch werden müssen, und zwar aus allen Staaten dieser Welt. Es gibt jetzt einen gewissen Streit über das Verhältnis von Republik und Demokratie bei Kant. Kant selbst lehnt Demokratien ab, versteht darunter aber etwas anderes als wir heute. Das macht die Sache etwas kompliziert. Ich würde sagen, wieder auf die Gefahr einer gewissen Vereinfachung hin, dass Kant unter Republik ziemlich genau das versteht, was wir heute unter einer repräsentativen Demokratie mit, und das ist das Wichtige, mit Gewaltenteilung verstehen. Das ist die erste Voraussetzung. Aus allen Ländern, die noch keine repräsentativen Demokratien sind, müssen welche werden. Zweitens, es muss eine internationale Vereinbarung der Kooperation zwischen freien, souveränen Staaten geben, die Kant Völkerbund nennt, im Dienste der Friedenssicherung. Dieser Völkerbund dient der Friedenssicherung. Das zuvor genannte republikanische Prinzip dient dazu, Menschen, ich sag mal so, Völker kriegsmüdig zu machen. Denn das ist, wenn man so will, der Witz von Demokratien, die, das ist auch empirisch belegt, weniger Kriegsneigung haben als Nicht-Demokratien. Wenn ich das ganz kurz an dem Beispiel deutlich machen darf, auch hierzulande gibt es ja sehr viele Menschen, die jetzt insbesondere in den sozialen Medien dafür sind, dass wir die Ukraine weiter unterstützen müssen oder auch nicht, oder dass Positionen ausgetauscht werden mit Blick auf den Gaza-Krieg, aber die jeweils eigene Bereitschaft, in einen Krieg zu ziehen und da mitzumachen, oder die eigenen Kinder in den Krieg zu schicken, die ist auch hierzulande ja nicht sehr stark ausgeprägt. Und daran sieht man, dass eine Demokratie, wenn die Menschen selbst entscheiden, ob sie in den Krieg ziehen müssen. Ja? Eine gewisse Kriegsmüdigkeit oder mangelnde Kriegsneigung haben werden.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist interessant, weil Kant ja auch den Handelsgeist so herausstellt und sagt, also wenn man einen Handelsgeist hat, die Völker oder auch die Nationen miteinander handeln, dann hat das eine friedensstiftende Wirkung langfristig. Und er sagt, auch früher oder später werden alle dann dahin kommen. Wir sehen jetzt aber gerade an dem Beispiel Russland, dass das ja nicht funktioniert hat. Deshalb ist schon die Frage, welche von Kants Ideen sind möglicherweise überholt? Also wo wir einfach die Empirie haben, das ist nicht so, wie er sich das vorgestellt hat.
Ja, wir sind damit unmittelbar beim dritten Definitivartikel, den wir ja den Hörerinnen und Hörern noch schuldig sind. Und das ist das sogenannte weltbürgerliche Gastrecht. Ja. Kant ist der Auffassung, dass es so etwas geben muss wie ein Weltbürgerrecht. Und ein Weltbürgerrecht bedeutet ein Recht aller Menschen weltweit, sämtlichen anderen Staaten dieser Welt gegenüber. Das ist ziemlich genau die Struktur, wir kommen darauf wahrscheinlich noch zu sprechen, die heutigen Menschenrechte haben. Das sind Rechte, die das Individuum, der individuelle Mensch, seinem, aber auch allen anderen Staaten gegenüber dieser Welt hat. Und bei Kant ist das jetzt zunächst einmal ein sogenanntes Gast- oder Besuchsrecht. Das bedeutet, das Recht, in allen Ländern dieser Welt vorstellig zu werden. Das bedeutet nicht, aufgenommen werden zu müssen oder überall sesshaft werden zu dürfen, aber zumindest vorstellig zu werden. Und das hat was damit zu tun, dass Kant der Überzeugung war, dass es sinnvoll ist, gewissermaßen auch mit Waren oder Dienstleistungen vorstellig zu werden. Der Kant hat hier oder glaubt hier an eine friedensstiftende Kraft der Globalisierung durch Handel. Daran, ja, dass mit diesem Handel sich eben auch bestimmte Überzeugungen, Werthaltungen, vernünftige Formen menschlichen Zusammenlebens über die Welt ausgleichen werden. Und natürlich in allen drei Hinsichten, aller Definitivartikeln, mit Blick auf die Realität gibt es unendlich viele Mängel. Aber ob man sich grundsätzlich fragen kann oder sollte, dass die Globalisierung auch eine friedensstiftende Kraft hat. Kant gibt mit diesen Definitivartikeln, glaube ich, keine Versprechen ab. Aber er ist auf der Suche nach Bedingungen der Gestaltung nationalen und internationalen Zusammenlebens, die den Frieden auf Dauer zumindest wahrscheinlicher werden lassen.
Das heißt, Sie würden auch sagen, die Ideen sind, also jetzt spezifisch auch auf den Handelsgeist bezogen, die sind nicht überholt, sondern wir erleben halt immer wieder, dass es nicht funktioniert, aber das heißt nicht, dass es generell nicht funktionieren kann.
Ja, so würde ich es sagen. Mhm. Und es hängt natürlich sehr viel, ich glaube mal, von der Gestaltung dieser ersten oder von der Realisierung dieser beiden ersten Definitivartikel ab. Nicht, ob vor dem Hintergrund, ich sag mal, der Ausbreitung von Demokratie einerseits und der, heute muss man ja sagen, der Wiederbelebung, ja, des Völkerbundes namens Vereinte Nationen, denn wir haben ja bereits einen Völkerbund nach kantischem Vorbild. Davon hängt vieles ab, auch mit Blick jetzt auf die Frage, inwiefern die Außenwirtschaft oder wirtschaftliche Beziehungen zusätzlich beitragen.
Wir haben eben gesehen, Kants idealistische Ideen, die clashen ja oft mit der Realität oder sind noch in dem Sinne nicht verwirklicht. Herr Pollmann, liegt das Problem nur an der Umsetzung, also dass die Menschen einfach das schlecht machen, oder gibt es in der Konzeption selber Unstimmigkeiten oder Widersprüche?
Das gibt es ganz bestimmt, aber ich weise mal auf einen wichtigen Aspekt in Bezug auf Kriege hin, der mich bis heute verwundert, wenn ich die Friedensschrift lese. Das Kant sich bei aller Vernunft und dem Versuch und auch dem wirklich visionären, bahnbrechenden, teilweise utopisch anmutenden Versuch, ja, diese Konstruktion aus nationalen Demokratien und internationaler Friedenssicherung nicht hat durchringen können, ausdrücklich zu sagen, dass Angriffskriege nicht mehr sein dürfen. Ja, so etwas finden Sie merkwürdigerweise in dieser Friedensschrift nicht. Und das erscheint mir auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der Vereinten Nationen seit 1945, spätestens ist ja der Angriffskrieg geächtet, noch nicht visionär genug. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Vorschlag, diese Konzeption, vielleicht nicht alternativlos, aber doch so stark und so überzeugend ist, dass ich kaum sehe, mit welchen Alternativen wir heute ans Werk gehen sollte. Und vor dem Hintergrund dieser Plausibilität erweist sich das meiste doch mit Blick auf die Realität als ein Problem von jeweils individueller, nationaler, aber auch internationaler Willensschwäche.
Ich würde gerne was aufgreifen, was Sie vorher schon erwähnt haben, nämlich die Weltbürgerrechte, die wir ja heute eigentlich als Menschenrechte kennen. Kant selbst hat dieses Wort nicht benutzt und er hat ja verschiedene Verhältnisse von Menschen untereinander verrechtlicht. Also von Menschen und Staaten, das hat er dann Staatsbürgerrecht genannt, das Verhältnis der Völker zueinander, das war das Völkerrecht, und er führt eben zusätzlich dieses Weltbürgerrecht ein. Kann man sagen letztlich, dass das Weltbürgerrecht, auch wenn wir jetzt zurückblicken auf den Anfang der Sendung, eine institutionalisierte Form des kategorischen Imperativs ist, oder ist das zu weitgehend?
Ja, ich glaube, diese Übersetzung wird schwer fallen, weil der kategorische Imperativ zunächst, ich würde sagen, zwischenmenschliche, moralische oder ethische oder Kant würde sagen sittliche Beziehungen reguliert. Der Begriff des Weltbürgerrechts, der Begriff der Menschenrechte und teilweise auch der Begriff der Grundrechte oder der Bürgerrechte, wie es dann manchmal im nationalen Kontext ja heißt, reguliert weniger oder auch gar nicht private Beziehungen ethisch-moralischer Art zwischen Menschen, sondern die Beziehungen zwischen denen, die herrschen, und jenen, die dieser Herrschaft unterworfen sind. Jene, die herrschen, das sind im Wesentlichen die Repräsentantinnen und Repräsentanten des Staates, aber auch der internationalen Staatengemeinschaft. Und die, die dieser Herrschaft unterworfen sind, nennen wir oft Bürgerinnen und Bürger, aber es sind auch alle anderen Menschen, die sich zum Zeitpunkt X ja auf dem Gebiet einer Verfassung aufhalten, die den Menschen, die dort leben, bestimmte Grundrechte zuerkennen. Sodass die Grundstruktur dieser Rechte, auch des Weltbürgerrechts, also Kant benutzt in seinen Schriften gelegentlich auch den Begriff Menschenrecht im Singular. Auch, glaube ich, Menschenrechte kommt auch mal im Plural vor. Aber an dieser Stelle, wo das Weltbürgerrecht eingeführt wird, in der Friedensschrift nicht. Aber das, was wir heute unter Menschenrechten verstehen, entspricht ihrer Struktur nach, glaube ich, exakt dem, was Kant dort als Weltbürgerrecht vorschwebt. Nämlich Rechte, die wir als Einzelne zunächst einmal gegenüber unseren Herrscherinnen und Herrschern, also denen, die vor Ort die Herrschaft haben, das heißt unserem Staat gegenüber haben, aber in Stellvertretung, wenn diese Staaten nicht können oder nicht gewillt sind, diese Menschenrechte in Form von Grundrechten einzuhalten, Rechte, die wir auch gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft haben. Und insofern zeigt sich auch hier wieder ein gewisser methodischer Unterschied zwischen kantischen Fragen des Rechts und kantischen Fragen der Moral.
Jetzt ist ja das Problem, wenn man so will, an den Menschenrechten, dass sie einen Universalitätsanspruch haben, also für jeden unabhängig vom Ort gelten sollten. Und Hannah Arendt hat da ja schon die sehr genaue Beobachtung gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg, die ja jetzt auch vermehrt mit Blick auf Geflüchtete im Mittelmeer zitiert wurde, dass es ein Recht gibt, Rechte zu haben. Wenn man nicht schon Teil eines Rechtssystems einer Nation ist, dann nützen einem diese bloß gedachten Menschenrechte eigentlich wenig. Und da stellt sich ja die Frage, auch ausgehend von Hannah Arendt, wie könnte man denn das Völkerrecht erweitern, um genau diese Lücke zu schließen? Also, dass Leute ein Recht auf Rechte haben und das garantiert ist.
Ja, Sie sagen völlig zu Recht, das Problem ist der Menschenrechte, dass sie universelle Gültigkeit beanspruchen. Das ist einerseits das Problem, das ist ein akademisches Problem. Es wird darüber gestritten, was das bedeutet und ob man sich anmaßen kann, sagen wir mal, bestimmte fundamentale Interessen allen Menschen dieser Welt gleichermaßen schon von theoretischer Ebene aus überstülpen zu wollen. Aber es ist vor allen Dingen natürlich auch ein politisches Problem, weil aus diesem Anspruch, dass alle Menschen gleichermaßen im Besitz von Menschenrechten sind, ungeheuerliche Konsequenzen sich ergeben, von denen auch der Politik heutzutage noch immer nur unzureichend klar ist, um welche Konsequenzen und um welche Vehemenz von Konsequenzen, zum Beispiel mit Blick auf die Flüchtlingsproblematik oder auch die Armutsproblematik in dieser Welt, wie wir hier betroffen sind. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch das Tolle an Menschenrechten, dass sie universelle Gültigkeit beanspruchen, weil nur vor dem Hintergrund dieses Anspruchs sich auch kritisieren lässt, dass manche Menschen noch immer ungleich behandelt werden. Also wenn wir schon auf dem Papier diesen Anspruch, dass die Menschenrechte für alle Menschen gleich gelten, streichen würden. Wie sollte man dann noch kritisieren, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken? Also man könnte natürlich immer noch mit einer anderen Ethik, die wiederum nicht alle Menschen teilen, oder auch mit dem kategorischen Imperativ oder mit dem Utilitarismus kommen und sagen, das ist moralisch falsch, aber dann werden sie immer jemanden haben, der oder die sagt, ja, ich habe aber eine andere Ethik und die sagt Germany first oder America first. Das heißt, das Interessante an diesem Universalitätsanspruch, seit er erhoben wird, seit Menschen sagen, alle Menschen haben Menschenrecht. Und wenn Sie sich in das revolutionäre 18. Jahrhundert beispielsweise angucken, ja, da sagt der Franzose, ich sag mal bewusst der Franzose des dritten Standes zu dem des zweiten Standes, so, wir sind beides Franzosen, wir haben dieselben Menschenrechte, aber beide meinen nicht die Menschenrechte von Frauen, von Kindern, von Menschen, die von anderswoher kamen. Sie meinen die Rechte freier Bürger und trotzdem, also männlicher Weißer, wenn man so will, Bürger, aber trotzdem sagen sie Menschenrechte. Und dieser Begriff schlägt ihnen gewissermaßen ein Schnippchen. Sie benutzen immer schon einen Begriff, der größer ist als der Horizont jener, die diesen Begriff gebrauchen. Und das ist auch toll.
Ich bin immer noch dran an dieser Frage, wie man eigentlich das Völkerrecht erweitern könnte, damit Menschen ein Recht auf Rechte haben, also was garantiert auch ist. Und ich fand interessant an Ihrem Buch, dass Sie auch ganz explizit das deutsche Grundgesetz kritisieren. Und letztlich herausstellen, dass auch das Grundgesetz, was ja hoch gelobt ist, am Ende die universellen Menschenrechte nicht in dem Sinne achtet, wie man es eigentlich sich wünschen würde. Warum?
Es gibt zwei Kritikpunkte. Insgesamt finde ich auch das einen fantastischen Text, ja. Also das Grundgesetz und in vielen Hinsichten auch ein Erfolgsmodell und ein Vorbild für andere Verfassungsgebungsprozesse. Und trotzdem kann man etwas kritisieren. Und das hat etwas damit zu tun, dass auch das Grundgesetz in einer bestimmten Zeit, ja, verabschiedet wurde. Ähnlich wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 48, das Grundgesetz von 1949, also das Grundgesetz, das damals ja zunächst einmal nur in Westdeutschland Gültigkeit beanspruchte, entsteht unmittelbar im Anschluss ja an zwei katastrophale Weltkriege und natürlich auch Stichwort Holocaust, ja, vor dem Hintergrund barbarischer Menschheitsverbrechen. Gleichzeitig in einer Situation, in der sozusagen das Land, dem diese Verfassung gegeben wird, in Trümmern liegt. Ja, und dann gibt es jetzt zwei architektonische oder Baufehler im Grundgesetz. Das eine ist die Tatsache, das ist glaube ich auch noch nicht Ihr Punkt, aber die Tatsache, dass wir bislang im Grundgesetz nicht das finden, was wir heute unter sozialen Menschenrechten verstehen, soziale Ansprechrechte.
Also so wie Recht auf Arbeit
Recht
oder sowas?
Recht auf Arbeit, nicht Recht auf Gesundheit, Recht auf Obdach und ähnliches, Recht auf Bildung. Ja. Wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass wir das haben, aber wir wissen das eigentlich nur aus Menschenrechtsverträgen, aus internationalen Menschenrechtsverträgen, denn so steht das in der Verfassung nicht drin, auch wenn das Verfassungsgericht immer wieder versucht hat, diese Rechte und Ansprüche daraus zu lesen. Das müsste man gewissermaßen einerseits nachholen. Ja. Das andere ist, das ist glaube ich der Punkt jetzt, der mit Blick auf die Fluchtproblematik vor allen Dingen bedeutsam ist, dass sich bei manchen Rechten Formulierungen finden wie jedermann, alle Menschen, haben das Recht. Und bei manchen Grundrechten es lediglich heißt, alle Deutschen. Das sind im Wesentlichen die politischen Beteiligungsrechte, die politischen Partizipationsrechte, die laut Grundgesetz bis heute noch nicht allen Menschen, die sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik aufhalten, gleichermaßen zuerkannt werden. Im Übrigen auch Kindern nicht. Auch da gibt es in meinen Augen sozusagen Defizite. Und das wären so zwei Knackpunkte, die man hätte ins Auge fassen müssen, wenn man, was auch eigentlich in meinen Augen hätte stattfinden müssen, 1989 im Zuge der Wiedervereinigung die Entscheidung getroffen hätte, aus dem vorläufigen Grundgesetz eine gesamtdeutsche Verfassung zu machen.
Wenn wir das Ganze jetzt auf die internationale Ebene nochmal heben, da waren wir eben auch schon, und der Frage nachspüren, wie kann man denn ernsthaft Menschenrechte schützen? Dann kommt man ja immer an den Punkt, wo man merkt, am Ende haben Nationalstaaten eine Souveränität, können sagen, ihr dürft euch hier nicht einmischen in das, was wir hier machen. Wie kommt man da aus diesem Dilemma raus? Muss man am Ende sagen, wir müssen eigentlich diese Formel der Nicht-Einmischung aufweichen und sagen, wir schützen radikal die Menschenrechte? Und das bedeutet auch, dass Staaten intervenieren, zum Beispiel, wenn wir das jetzt nehmen, in Gaza, dass man das begründen könnte und sagen könnte, wenn da Menschenrechte verletzt werden, dann interveniert die internationale Staatengemeinschaft.
Ich würde sagen, die gute Nachricht, dieses Prinzip ist bereits völkerrechtlich aufgeweicht und ist auch gut so. Es ist gewissermaßen der ganze Sinn und Zweck des internationalen Menschenrechts, Schutzes nach 1945 im Rahmen der Vereinten Nationen, aber auch auf jeweils regionaler Ebene, Europa, Afrika, Amerika, die Staaten nicht länger im Innern so regieren zu lassen, wie sie das nach Gutdünken wollen. Ich hatte das ganz am Anfang der Sendung ja schon angedeutet, es gibt nach dem Westfälischen Frieden eine völkerrechtliche Grundüberzeugung der Nicht-Einmischung, die lange Bestand hatte, und wir entdecken eigentlich erst heute, nicht, dass es, wenn man es mit dem Menschenrechtsschutz ernst nehmen will, wir auf dieses Prinzip nicht länger beharren können. Das setzt allerdings voraus, und das betrifft dann auch die genauere Gestalt jetzt dieser internationalen Staatengemeinschaften, um die es geht, dass sich in einer gewissen Weise die Staaten selbst freiwillig dazu verpflichten, es im Notfall zu ertragen, dass die internationale Staatengemeinschaft sich in unsere Angelegenheiten einmischt. Das ist die interessante, aber auch natürlich prekäre Konstruktion internationaler Menschenrechtsverträge. Also in einer, wenn man so will, Zeit der relativen Friedlichkeit verpflichten wir uns dazu, wohl wissend, dass Zeiten kommen können, in denen auch unsere Regierung gegen die Menschenrechte der jeweils eigenen Menschen vorgeht. Ermächtigen wir mit diesen Verträgen die internationale Staatengemeinschaft, uns zurechtzuweisen. Darauf muss und müsste sich die Staatenwelt einlassen.
Wir haben eben darüber diskutiert, wie voraussetzungsvoll der Schutz von Menschenrechten ist auf der internationalen Ebene. Lassen Sie uns jetzt auf das große Ganze schauen, die Weltgemeinschaft. Und man kann ja schon sagen, dass Kant vermutlich sehr betrübt wäre über den Zustand der internationalen Gemeinschaft, der Vereinten Nationen, der Sicherheitsrat, der oft blockiert ist durch die Vetos von den großen Mächten, die Generalversammlung, deren Resolutionen nicht bindend sind. Und angelehnt an Kant und seine Idee des Völkerbundes schlagen sie eine Konföderation für die Weltinnenpolitik vor. Wie sähe denn so eine Konföderation aus und was wäre da anders als bei Kant?
Das ist keine neue Idee. Ich greife hier wesentlich auf Kant selbst zurück. Auch auf Überlegungen, die Ottfried Höffe, Tübinger Philosoph, im Rahmen seiner Erörterung einer demokratischen Weltrepublik sozusagen entwickelt hat. Zunächst einmal, Kant wäre sehr betrübt, ja, über den Zustand unserer Welt. Und wenn das, was er sich unter einem Völkerbund vorstellt, tatsächlich realisiert wäre und gut funktionieren würde, ich sag's mal gleich vorweg, ja, dann wäre dieser internationale Völkerbund in meinen Augen längst sowohl in die Ukraine als auch in den Gazastreifen einmarschiert und interveniert, um das kriegerische Treiben und Sterben dort zu beenden. Wir wissen alle, dass das nicht nur nicht passiert, sondern äußerst unwahrscheinlich ist. Das liegt ein wenig an der Ausgestaltung auch der Vereinten Nationen und an das wiederum verknüpft ist, oder die Ausgestaltung, die wiederum verknüpft ist mit einer auch bis in das Spitzenpersonal der Vereinten Nationen derzeit eingelassenen Schwäche, insgesamt auch politischen Enttäuschungen über den Zustand der Vereinten Nationen. Kant selbst hat, wenn wir da auf die Friedensschrift nochmal kurz zurückkommen wollen, zwei grundlegende Modelle präsentiert, von denen er merkwürdigerweise sagt, also der eine wäre eigentlich von der Vernunft gefordert, ist aber unrealistisch und deswegen müssen wir das andere Modell nehmen. Das klingt zunächst einmal gar nicht nach Kant, weil Kant als Vernunftphilosoph eigentlich immer die Vernunftalternative favorisiert. Was er eben empirisch als unwahrscheinlich ansieht, ist der sogenannte Weltzentralstaat oder, wenn man so will, eine Weltrepublik, in der alle Nationalstaaten sich auflösen und eingehen würden unter dem Dach einer zentralistischen, supranationalen und dann durch Weltbürgerrecht auch regulierten Weltrepublik. Hier sagt Kant, es gibt im Wesentlichen zwei Gründe, die dagegen sprechen. Erstens, die souveränen Nationalstaaten werden sich darauf niemals einlassen. Das ist ein sehr empirisches Argument. Und das andere ist etwas grundsätzlicher. Dieser Staat wäre so groß, ja, dass, wir würden heute sagen, ein ungeheures Demokratiedefizit droht, weil dieser Staat, ich sag mal, von Brüssel oder so oder von Genf oder New York aus bis in die kleinsten Ecken dieser Welt hinein regieren müssten. Und vielleicht mit dem Stichwort Brüssel. Der jetzige Zustand der EU zeigt, dass Kant recht hat. Die Überbürokratisierung und das wachsende Demokratiedefizit, was viele Menschen mit Blick auf die EU empfinden, wenn beispielsweise die EU die Bordsteinhöhe in irgendwelchen brandenburgischen Dörfern regulieren will, ja, führt zunehmend zu einer abnehmenden Bereitschaft, sich diesem Völkerbund namens EU weiterhin zu unterwerfen, und die Entwicklungen in Ungarn oder in Polen weisen bereits in diese Richtung, oder der britische Brexit. Deswegen sagt Kant, aus diesen beiden Gründen bleibt die Alternative eines Völkerbundes, eines Nebeneinanders ohne supranationales Regierungsdach, eines Nebeneinanders gleichberechtigter Nationalstaaten, die im Dienste der Erfüllung ganz grundlegender Prinzipien und Aufgaben sich zusammenschließen. Das wären aus heutiger Sicht, würde ich sagen, im Wesentlichen drei. Zwei davon sind sehr bekannt, Friedenssicherung und Menschenrechtsschutz. Und ich würde sagen, der dritte, das ergibt sich aus der kantischen Friedensschrift, wie wir es eben auch schon andiskutiert haben, ist der der Demokratieförderung, also der Ausbreitung der Demokratie in dieser Welt. Und vor dem Hintergrund dieser drei Aufgaben kann man natürlich den jetzigen Zustand der Vereinten Nationen beklagen.
Jetzt ist aber das Problem an solchen Modellen, also konföderalen Modellen, dass die Macht letztlich bei dem Nationalstaat bleibt und man über wenig Handlungsfähigkeit verfügt auf der transnationalen Ebene für Probleme, die übergreifend sind, zum Beispiel Migration. Mhm. Das heißt, Konföderationen werden in der Theorie wunderbar demokratisch legitimiert, finden alle super. Und gleichzeitig werden sie ja diese ganz großen Probleme, die übergreifend sind, nicht angehen können in dem Maße, oder?
Ja, also man kann das schon bei Ottfried Höffe zum Beispiel nachlesen, der sich sehr stark auf Kant bezieht, aber das auch in vielen Hinsichten weiterentwickelt, dass zu dem Prinzip der Föderalität oder ich würde sagen Konföderalität, weil es tatsächlich ohne eine starke übergeordnete Instanz noch einmal auskommen muss, noch ein zweites Prinzip hinzutritt, nämlich das der Subsidiarität. Als subsidiär gestaffelte Verantwortlichkeiten bezeichnen wir in der Politik Verantwortlichkeiten, die davon ausgehen, dass das, was auf der unteren Ebene entschieden werden kann, auch auf der unteren Ebene entschieden werden muss und nur, wenn das nicht geht oder wenn weiterer Handlungsbedarf besteht, die nächsthöhere Ebene einsetzen muss. Und das macht zum Beispiel die EU ja in ganz vielen Hinsichten total falsch. Und das führt dazu, dass auf dieser unteren Ebene der Selbstbestimmung auch zunehmend ein Rumoren und ein Abwenden von dieser zentralistischen Politik des von oben sozusagen entsteht, das ich wirklich gut nachvollziehen kann, weil die Legitimität der internationalen Ordnung davon abhängt, dass auf der jeweils nationalen Ordnung die Völker das Gefühl haben, sich demokratisch selbst zu bestimmen. Das ist der wesentliche Aspekt. Und worauf sich regionale, internationale Kooperation, aber auch internationale Kooperation im Rahmen der Vereinten Nationen besinnen müssten, ist strikt die Doppelung dieser beiden Prinzipien. Föderalität und Konföderalität strikt gleichberechtigter Staaten einerseits, in denen nicht die einen mehr das Sagen haben als andere. Das führt uns auch zu einer Kritik beispielsweise des UN-Sicherheitsrates, vielleicht dazu gleich noch etwas. Und das andere strikt das Prinzip der Subsidiarität. Es muss nicht auf der höheren Ebene alles Mögliche geregelt werden, sondern mit Blick auf die Vereinten Nationen im Wesentlichen drei Dinge. Demokratieförderung, Menschenrechtsschutz und Friedenssicherung. Und wenn wir uns auf dieses Kerngeschäft besinnen würden, würden vielleicht auch wieder Ressourcen frei.
Mit Kant gesprochen war das jetzt schon eine Antwort auf die Frage, was sollen wir tun? Jetzt ist natürlich noch die Frage am Ende dieses Gesprächs mit Kant auch, was dürfen wir hoffen? Also wenn nicht einmal in den letzten Jahrzehnten das gesamte angehäufte Selbstvernichtungspotenzial der Menschheit uns zum Frieden zwingt und wenn sich das Recht des Stärkeren, der Stärkeren häufig durchzusetzen scheint, statt die Vernunft. Ist es dann vernünftig, auf eine Utopie zu hoffen, wie Sie sie gerade skizziert haben?
Ja, es wäre völlig unvernünftig, es nicht zu tun.
Warum?
Ja. Kant ist kein Utopist oder gutgläubiger Naivling, das ist ganz klar. Er sagt an einer Stelle, die mir viel bedeutet, spricht er von einem Kummer der Vernunft, der den denkenden Menschen beschleicht angesichts sozusagen des Weltlaufs im Ganzen. Auch Kant sieht überall Torheit, sagt er, Eitelkeit, spricht von kindischer Zerstörungswut, ja, am Werk. Und er weiß, dass die Kriege in absehbarer Zeit nicht aufhören werden. Zum Krieg kommen ja noch andere schlimme Dinge hinzu. Das Leben ist ziemlich kurz, sagt Kant. Das ist unangenehm. Es gibt viele Schmerzen. Es gibt das Böse in dieser Welt. Es gibt ungeheuer viel Ungerechtigkeit. Das führt uns erstens zu der Einsicht, dass der Mensch selbst vielleicht nicht an allem, aber an sehr vielem schuld ist. Zum anderen, also sagen wir so, der Mensch bleibt aus krummem Holz geschnitzt, ja, wie wir zu Anfang dieser Sendung auch gesagt haben. Es wird weiter zu individueller und auch zwischenmenschlicher und kollektiver Zwietracht kommen, aber diese Zwietracht hat eine gewisse Funktion. Denn diese Zwietracht bis hin zu Kriegen, ja, führt uns auch immer wieder vor Augen, was für den Menschen nicht gut und was gewissermaßen unvernünftig ist und wäre und was in einer gewissen Weise auch keinen Bestand haben wird, weil Menschen da raus wollen. Aus dem zwischenmenschlichen Naturzustand einerseits, aber auch dem zwischenstaatlichen Naturzustand andererseits. Und diese Zwietracht führt in die Einsicht der Notwendigkeit der rechtlichen Regulierung unserer zwischenmenschlichen, aber auch der internationalen Beziehungen. Und jetzt dafür sind, wenn man so will, Utopien des ewigen Friedens wichtig, weil sie uns als Leitlinien dienen können für unser tagtägliches Handeln. Nur wenn der Mensch sich selbst im Dienste der Vernunft oder auch dieser Utopien sieht und versteht, wird er sein Handeln vernünftig ausrichten können.
Ein wunderschönes Plädoyer, Kant weiterzudenken. Vielen Dank, Arndt Pollmann, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Arndt Pollmann, Professor für Ethik und Sozialphilosophie an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Und wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen wollen, sein aktuelles Buch trägt den Titel Menschenrechte und Menschenwürde zur philosophischen Bedeutung eines revolutionären Projekts.